Willkommen zum Netzpolitik-Podcast. Mein Name ist Markus Beckedahl und mein Gast heute ist Andreas Bog.
Einen wunderschönen guten Abend.
Hallo. Ja, du bist aktiv im Chaos Computer Club und beschäftigst dich mit IT.
Kann man so sagen, mit allem, was dranhängt. Auch wenn diese Dinge immer nicht funktionieren, aber irgendjemand muss es ja tun.
Ja, genau. Super. Auf jeden Fall bist du auch einer der Sachverständigen einer Anhörung der Enquete-Kommission im Deutschen Bundestag, die am 4. Oktober stattfinden wird zum Thema Netzneutralität. Und da das dummerweise der einzige Termin in diesem Jahr ist, wo ich mal nicht bei der Enquete-Kommission bin, weil ich vorher schon einen Termin im Ausland zugesagt hatte, machen wir jetzt so quasi unsere private Anhörung.
Na gut, aber das ist total, wie soll ich sagen, unfair von dir. Da komme ich schon mal in den Bundestag und du fehlst.
Ja, ich kann nichts dafür, ne? Also ich meine, es ist so kurzfristig einberufen worden und da hatte die Deutsche Welle schon Tickets und so weiter für mich gekauft.
Dann machen wir das Beste draus.
Genau. Glücklicherweise sind wir auch total vorbereitet und strukturiert, weil
Du bist vorbereitet und strukturiert.
Ja, also, aber ich kann dich ja auch strukturell leiten, weil vier von vier von fünf Fraktionen haben heute oder gestern schon ihren ganzen Fragenkatalog online gestellt und wir können uns einfach an diesen ganzen Fragenkatalogen abarbeiten zum Thema Netzneutralität. Also so gut bin ich noch nie vorbereitet in einen Podcast gegangen. Okay, ja, fangen wir doch mal an. Netzneutralität.
Ja.
Was sind deine Definitionen?
Da stellen wir uns mal ganz dumm. Ja, Pakete. Dieses Internet, der eine oder andere wird es gehört haben, da werden die Daten ja in Paketen verschickt. Und ganz grob gesprochen ist Netzneutralität, dass mein Anbieter nicht in das Datenpaket reinguckt und je nachdem, was in meinem Paket drin ist, entscheidet, ob es schnell oder langsam transportiert werden soll.
Das ist alles.
Das ist zumindest mal eine ganz grobe, also das geht schon ein bisschen weiter ins Detail, aber im Wesentlichen geht es darum. Das heißt, dass jeder Inhalteanbieter dieselbe Chance hat, seine Inhalte zu den Konsumenten, klingt immer so blöd, aber zu den Leuten zu gucken, wo die Inhalte hin sollen.
Und das war schon immer so? Oder ist das so ein ideelles Ziel, was man eigentlich immer so anstrebt?
Na, das ist eher andersrum. Also es war lange so, dass Netzneutralität gegeben war. Das heißt, es gab Internetteilnehmer und die Pakete wurden halt nach Best Effort transportiert. Also jeder Internetprovider hat halt die Pakete weitergereicht, die angekommen sind, egal was es für ein Paket ist und was da drin ist. Das ändert sich langsam und zwar aus mehreren Gründen. Es gibt technische Gründe, nicht jedes Paket gleich zu behandeln und es gibt wirtschaftspolitische Gründe, nicht jedes Paket gleich zu behandeln. Und da muss man auch ein bisschen gucken, an der Stelle dieser Unterscheidung gibt es eine gewisse Verwirrung. Ich würde sagen, manchmal sogar absichtlich herbeigeführte Verwirrung, diese beiden Fälle ein bisschen miteinander zu vermengen. Worum geht es eigentlich? Also das Problem, das gelöst werden soll, ist, dass Leitungen manchmal voll sind. Das heißt, alle Leute wollen so viele Daten verschicken, dass die Leitungen zwischen den Providern irgendwann am Ende ihrer Kapazität angekommen sind. Und das ist natürlich die Frage, was macht man da? Der klassische Ansatz ist, da fängt man halt an, Pakete wegzuschmeißen. Und zwar alle gleichmäßig. So von jedem wird dann jedes 10. Paket weggeschmissen und das kriegen die Rechner mit und dann schicken sie die Daten ein bisschen langsamer, dann geht alles wieder. Ist aber für manche Anwendungen ein Problem. Da sind wir jetzt erstmal beim technischen Bereich, ne? So zum Beispiel für Internettelefonie, wenn da Pakete weggeworfen werden, die können halt nicht ein bisschen langsamer übertragen werden. Wenn ich irgendeinen Film runterlade, ob der jetzt mit 30 oder mit 40 Kilobyte pro Sekunde kommt, ist ja völlig Wurst. Aber mein Telefongespräch, das ist eine Echtzeitgeschichte. Das heißt, wenn da Datenpakete verloren gehen, dann fängt das Telefongespräch an zu ruckeln oder bricht ab. Und das ist natürlich etwas, was man nicht möchte. Also möchte man eigentlich an der Stelle unterscheiden, ob das Paket ein Paket ist, was Bulk-Traffic ist, was also egal ist, oder ob es ein Paket ist, was schnell ankommen muss. Ein bisschen so wie bei der Post, ja, man kann einen Standardbrief verschicken und ein Standardpaket oder man kann es express verschicken, wo es dann garantiert am nächsten Morgen auch ausgeliefert wird. Außer bei DHL. Das ist ja alles erstmal etwas, was man sich vorstellen kann, was man auch gut finden kann. Also natürlich möchte ich, dass meine Telefongespräche gut funktionieren. Kritisch wird es an der Stelle und das ist dann eine Verletzung von dem, was ich als Netzneutralität sehe, wenn mein Internetprovider darüber entscheidet, welche Pakete er schnell und langsam transportieren möchte. Also okay, in so einem einfachen Fall, wie wir machen IP-Telefonie mal so, dass es immer geht und alles andere machen wir langsam, ist es ja noch okay. Jetzt gibt es aber auch Provider, die sagen, ja, das mit dem BitTorrent, das geht ja gar nicht. Das kostet uns viel zu viel Leistung und überhaupt und sowieso. Und die ganzen Inhalteanbieter machen Druck. Dann filtern wir mal den BitTorrent-Traffic raus. Also dazu gibt es Geräte, die sogenannte Deep Packet Inspection machen. Das ist so, wie man sich das vorstellen muss. Da kommt das Paket an, dann reißt der Postbeamte das auf, guckt nach, ob da irgendwie Kaffee drin ist und Brötchen oder irgendwie doch was leicht Verderbliches und klebt es dann wieder zu und schickt es auf der schnellen oder langsamen Route. Also so ein bisschen wie an der Zonengrenze damals mit den Paketen, die hin und her geflogen sind. Und das ist eigentlich etwas, was abzulehnen ist, dass der Provider entscheidet, was für mich wichtiger Traffic ist und was nicht, sondern ich möchte eigentlich entscheiden, was wichtiger Traffic ist und was nicht. Und das IP-Protokoll sieht das auch schon vor. Also es gibt schon immer das sogenannte Type of Service Field, das sind Bits im Header, wo man das angeben kann. Also wo man theoretisch, wenn die Betriebssysteme und die Router das unterstützen würden, sagen könnte, hier, ich habe hier ein wichtiges Gespräch und da, ich habe ein billiges Gespräch. Der zweite Punkt, wo Netzneutralität auf eine ganz andere Art und Weise eine Rolle spielt, ist im Verkehr der Internetprovider untereinander. Also man muss sich das so vorstellen, wenn ich jetzt eine Leitung habe zu einem Internetprovider oder ich habe einen Rechner irgendwo stehen, die Internetprovider sind jeweils miteinander verbunden. Das heißt, wenn ich Daten von A nach B schicke, von mir zu Hause auf meinen Server, dann ist es ja nicht beim selben Internetprovider, sondern es sind verschiedene Internetprovider dran beteiligt, die sogenannte Peering-Abkommen miteinander haben. Das heißt, ich schicke den Kram zu meinem Provider, so wer auch immer gerade mein DSL bereitstellt, und der guckt sich das an und sagt irgendwie, naja, das muss ich jetzt hier mal weiter nach Frankfurt schicken zum Internetknoten, dann wird es da an einen anderen Provider übergeben und von da aus weiter. Und das mit diesen sogenannten Peering-Abkommen, also dem Austausch der Daten zwischen den Providern, das ist eine hochpolitische Geschichte. Ja, früher war es mal so, ich gebe dir Daten, du gibst mir Daten. Dann haben irgendwelche Provider festgestellt, sie sind gleicher als andere und können es sich leisten, Geld dafür zu nehmen. Das heißt, wenn ich als kleiner Zwei-Mann-Internet-Provider Traffic will, dann habe ich ja nicht selber Traffic, an dem die Telekom interessiert ist, sondern ich muss bei der Telekom Traffic kaufen, weil den Traffic, den ich mit meinen zwei Leuten generiere, der ist für die Telekom uninteressant. Und sobald Geld bei sowas ins Spiel kommt, gibt es natürlich auch die Variante, dass jemand kommt und sagt, du pass mal auf, ich bin Google und ich möchte, dass die Videos auf YouTube, weil mir gehört Google ja jetzt, Google gehört YouTube jetzt andersrum, dass meine Videos ruckelfrei laufen und die Videos der Konkurrenz sollen nicht ruckelfrei laufen. Und auch das ist ein Eingriff in Netzneutralität auf einer ganz anderen Ebene. Das ist natürlich technisch machbar. Wenn ich sage, ja, hier, Google wird bevorzugt bei den Videos, kriegt die ausreichende Geschwindigkeit und alle anderen nicht, dann ruckelt halt deren Videos nicht und meine Videos ruckeln. Und auch das ist ein Verstoß gegen das Gleichheitsprinzip, ja, dass im Prinzip jeder sagen kann, okay, ich fange hier mal an, Videos zu streamen, einfach weil es geht. Das heißt, dass durch solche Abkommen, durch die Ungleichbehandlung von Traffic, je nachdem, wo er herkommt in dem Fall, also nicht danach, was in dem Paket drin ist, sondern wer der Absender des Paketes ist, dass dadurch ein Ungleichgewicht geschaffen wird, dass ja quasi eine Monopolsituation erzeugt wird. Und wie wir ja wissen, sind Monopole immer schlecht und führen dazu, dass der Service teuer wird und nicht funktioniert. Also das ist der andere wichtige Themenbereich der Netzneutralität.
Gut, jetzt hast du ja schon einen ganz schönen Einblick gegeben. Mhm. Ich habe trotzdem noch 1000 Fragen oder naja, eher, sagen wir mal, 35, wovon es ein paar Überschneidungen gibt. Fangen wir erstmal nochmal an. Du hast mal einmal den Begriff Best Effort genannt. Kannst du den nochmal genauer beschreiben, weil der taucht ja oftmals in dieser ganzen Debatte auf und
ja, Best Effort heißt im Wesentlichen, man probiert, was man kann und wenn es halt nicht geht, dann geht's nicht. Also so der Postzusteller, der halt das Standardpaket hat, der hat halt irgendwann Feierabend und der liefert am Tag so viele Pakete aus, wie er hat. Und okay, bei richtigen Paketen versucht er dann am nächsten Tag die Pakete zu liefern. Bei Internet schmeißt er einfach abends die übrig gebliebenen Pakete weg. Und Best Effort heißt auch, dass da jeder gleich behandelt wird, dass also nicht geguckt wird, was das für Pakete sind oder wessen Pakete das sind oder was da drin ist.
Okay, also man kann halt sagen, Best Effort ist quasi das derzeitige Prinzip. Ja. Und in allen Zukunftsaussichten oder Prognosen oder möglichen neuen Geschäftsfeldern für Internet Service Provider taucht dann immer so das Slogan Netzwerk, Differenzierung oder differenzierte Geschäftsmodelle und so weiter auf. Deswegen die Frage ist, Best Effort, ist das so generell das beste Konzept oder was ist so mit konkreten Providern, die halt zum Beispiel Gamern anbieten, einen schnelleren Ping zu haben?
Das kann man ja durchaus machen, solange die Entscheidung beim Nutzer liegt. Also solange der Nutzer sagt, ich habe hier Pakete, die sollen besonders schnell transportiert werden und ich bin bereit dafür extra zu zahlen, warum denn nicht? Ja? Also es geht ja darum, bei der ganzen Geschichte Netzneutralität, dass es neutral sein soll. Wenn jeder dieselbe Chance hat, seine Pakete mit Expressversand verschicken zu lassen, dann ist das auch eine faire Sache und sicherlich etwas, wo das Netz hingeht, was heute bereits getan wird, weil es teilweise nicht mehr anders geht.
Ist das denn gerecht, sozusagen? Also im Endeffekt, wer sich dann leisten kann, der kann sich halt Schnellstraßen mieten und der Rest, der kann dann über die sozial schwachen Nebenstraßen gefahren werden?
Sagen wir mal so, ich bin ja gar nicht darauf angewiesen, dass alle Datenpakete gleich behandelt werden. Ja, wenn ich einen Download mache, der läuft über Nacht, ob das jetzt 3 Stunden oder 4 Stunden dauert, ist mir voll Wumpe. Und die Netzkapazität ist ja endlich. Ja, das also wird ständig ausgebaut und so weiter und so fort. Am AMSIX haben sie jetzt 1 Terabit pro Sekunde Durchsatz an ihrem Internetknoten, aber da ist dann halt irgendwann voll. Und ich denke, dass es genau deswegen eine faire Geschichte ist, weil der Aufpreis ja nicht so besonders hoch sein kann. Also wie viel Daten sind denn so eine Telefonieverbindung? Das ist, also ich halte das für eine vergleichsweise faire Lösung, weil es gibt Ressourcen und die Ressourcen müssen verteilt werden und einfach zu sagen, es gibt hier den Premium-Datentransportdienst, halte ich nicht für unfair.
Also mit anderen Worten, oder stellen wir mal die Frage anders, ist es dann okay, wenn Mobilfunkbetreiber Voice-over-IP-Anwendungen erstmal rausschmeißen und gegen einen Mehrwert zulassen? Mit der Begründung, sie hätten sonst Kapazitätsprobleme?
Ich halte das für genau den anderen Fall, dass ich nicht sage, ich möchte dieses Paket schnell und dieses langsam transportiert haben, sondern der Anbieter entscheidet für mich, dass eine bestimmte Art von Internetverkehr, nämlich Voice over IP, anders behandelt wird. Und das wird also tatsächlich nicht einfach auf die Briefmarke geguckt, ob ich eine Expressbriefmarke gekauft habe, sondern das Paket wird aufgemacht und es wird reingeguckt. Und das ist die Stelle, wo ich das für nicht mehr neutral und nicht mehr fair und nicht mehr gleich halte. Insbesondere bei den Mobilfunkanbietern ist es ja der Fall, dass die an den Telefongesprächen verdienen wollen. Also da haben wir ein ganz klares kommerzielles Interesse. Die Machtsituation, ich bin ein Internetanbieter, auszunutzen, um mich dazu zu zwingen, doch irgendwie meine Gespräche über den teuren Weg und nicht über den billigen Weg zu führen.
Es kommt eine Zwischenfrage vom Wetterfrosch.
Von der Aufnahmeleitung. kann man das so, also man könnte ja auch sagen, es ist quasi eine Misswirtschaft der Internetanbieter, dass sie eine Mischkalkulation machen und nicht so viel die volle Bandbreite auch wirklich garantieren können, die sie einem eigentlich versprechen. Aber sozusagen eigentlich steht dieser Eilbrief sozusagen jedem User gleichermaßen zur Verfügung. Und in welchem Verhältnis entscheidet sozusagen auch über den gleichen Schnitt von allen, was gerade noch frei ist an Kapazitäten sozusagen?
Genau, also ein Modell, das ich mir durchaus vorstellen kann, ist, momentan gibt es ja Flatrates, ja, die sind eine Mischkalkulation und es wird halt Best Effort gemacht und die möchte ich eigentlich weiter haben und ich bin bereit für meinen Priority-Traffic zu bezahlen. Also ich kann mir ein Modell vorstellen, wo einfach der Bulk-Transfer, alles, was halt an Kapazität in Leitungen übrig ist, in Anführungszeichen, flat zu verkaufen und bestimmte High-Quality-Services nicht flat zu verkaufen. Das also, finde ich in Ordnung, finde ich ein gutes Modell.
Was wären das dann für konkrete Dienste?
Das kann ich mir überlegen. Das soll bitte nicht an den Diensten festgemacht werden, beziehungsweise soll ich die Entscheidung treffen. Also wenn ich zum Beispiel, ja, Online-Gaming ist ein gutes Beispiel. Ich will gerne ganz niedrige Pingzeiten haben oder ich will, keine Ahnung, ein Echtzeit-Telefongespräch führen, statt einfach bloß Daten von A nach B zu schieben. Das ist also in dem Fall, wo ich eine garantierte Bandbreite brauche, ist es ein legitim zu überlegen, wie man das abbildet. Und das kann auch übers Geld geschehen. Das ist alles noch nicht der Bereich, wo wir sagen, da findet ein Eingriff in die Neutralität des Netzes statt. In dem Sinne, dass ein bestimmter Dienst bevorzugt wird oder dass ein bestimmter Anbieter bevorzugt wird, weil ich ja als Nutzer die Entscheidung treffe, was ich schnell haben will und was ich langsam haben will.
Kommen wir mal ein bisschen mehr in die Richtung, sagen wir mal, es gibt solche Netzwerkdifferenzierungen. Wie soll denn da die Transparenz für den Verbraucher gewährleistet werden?
Die derzeitig eingesetzten Systeme, die Netzwerkdifferenzierung machen, sind natürlich komplett intransparent. Ich hatte das neulich bei der, das kann ich ruhig sagen, ich habe versucht, über das D1-Netz, das Netz der Telekom, das Mobilfunknetz, meine Mail abzurufen und als ordentlicher Netzbürger verschlüssel ich natürlich den Zugriff auf meinen Mail-Server. Und da kommen immer so drei Pakete an und dann bricht die Verbindung weg. Also ganz offensichtlich hält der Traffic Shaper der Telekom mein Mail-Abrufen über eine SSL-Verbindung für Voice-over-IP und unterbindet das. Das ist natürlich denkbar schlecht. Und die Transparenz habe ich in dem Moment, wo ich einfach bei mir in dem Datenpaket, wenn ich es losschicke, das Flex setze, bitte bevorzugt behandeln. Ob man eine Regelung schaffen kann, dass der Provider nicht in den Netzwerkverkehr eingreifen darf. Also sicherlich kann man das regeln. Inwieweit man das enforcen kann, inwieweit man das transparent machen kann, das finde ich gerade ein bisschen schwierig. Also da den Nachweis zu führen, dass eingegriffen wurde. Also okay, bei der Telekom kann man das jetzt reproduzieren. Ja, kann ich einen Log machen, können wir das angucken, wie das aussieht mit meinen Kryptoverbindungen. In anderen Fällen wird das schwieriger, wenn dann bloß geshaped wird. Also diverse Kabelnetz-Internet-Provider shapen, wie gesagt, BitTorrent-Traffic und das merkt man halt bloß daran, dass der Download langsam ist und wundert sich, warum da 2000 Peers sind und nichts runterkommt.
Jetzt hast du schon einen gewissen technischen Background und kannst da irgendwelche Flex setzen. Aber dann, wie soll Otto Normalverbraucher daran gehen? Also ich wüsste zum Beispiel schon nicht, wie ich jetzt da eine Flex setzen soll in meiner Internetverbindung.
Naja, musst du auf deiner Linux-Firewall mit IP-Tables eine Rule schreiben und
damit wollte ich mich mal Weihnachten beschäftigen.
Natürlich ist es etwas, wofür Support bereitgestellt werden muss in den Endgeräten. Ja, das betrifft einmal die Router, die man für seine DSL-Leitung oder seine Kabelmodem-Leitung zu Hause hat. Also es ist vorstellbar, dass man das da einfach konfiguriert. Wenn man so eine Fritzbox hat, da läuft auch bloß ein Linux mit IP-Tables draus und die können schicke Interfaces bauen. Das geht durchaus. Und dann natürlich in der nächsten Stufe weiter ins Betriebssystem, sodass ich also sagen kann, hier in dieser Anwendung, die soll bitte mal dafür sorgen, dass es schnell rausgeht.
Okay, würde das aber nicht bedeuten, dass dann Telekom zum Beispiel hingeht und verkauft dann den Gamer-Tarif und liefert dann die passenden Router schon aus, vorkonfiguriert und so weiter, sodass man nichts mehr tun muss?
Das wäre eine Möglichkeit, ja. Also zumal die Telekom ja eh Router bereitstellt. Also die könnten das wahrscheinlich provisionieren. Schicker wäre es natürlich, wenn das integriert ist oder wenn man auf dem Browser-Interface von seinem Router mal kurz klicken kann.
Ja, die Telekom, wir haben also mal zuletzt ein internes Briefingpapier geblockt. Da redet sie immer von Qualitätsklassen, die sie eigentlich nur bevorzugt behandelt haben möchte. Dass nicht einzelne Anbieter bevorzugt werden sollten, sondern nur Qualitätsklassen. Ich stelle mir das Ganze so vor, dass man quasi Text oder Video oder sonst wie als Qualitätsklasse definiert oder Voice-over-IP.
Ich denke, Sie meinen damit tatsächlich, also mit den Qualitätsklassen erstmal nur irgendwie High-Priority-Traffic, Bulk-Traffic, solche Geschichten. Das nächste ist ja dann die Zuordnung von Protokollen oder Diensten oder Inhalten zu diesen Qualitätsklassen. Und ja, da möchte ich, wie gesagt, nicht, dass die Telekom in das Paket reinguckt und das für mich entscheidet.
Wie kann man das hier lösen?
Ja, über die bereits erwähnten Flex im Header. Das, also wahrscheinlich reden die sogar von demselben. Ja, das ist immer ein bisschen schwierig zu verstehen. Auch bei der Telekom sitzen ja Techniker, die sich auskennen. Und dann kommen da 20 Ebenen Management und dann steht mal irgendwas in einer Pressrelease drin. Insofern ist es immer ein bisschen so ein bisschen wie Kaffeesatz lesen, wenn man aus solchen Aussagen was raus extrahieren will. Aber ich denke, dass sie im Grunde genommen an dasselbe denken.
Okay. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Kommen wir mal zu der ersten Frage. Wir können ja mal so ein Bingo spielen und jeweils aus einer Fraktion kann mal jemand hier irgendwelche Zettel vorbereiten, so zum Losziehen. Wir haben hier einmal Grüne Linke, dann haben wir SPD, Und wir haben CDU, CSU. Wetter, mach mal. Fangen wir mal mit Grüne und Linke an. Welche Transparenzregeln sind denkbar, damit Verbraucher tatsächlich in die Lage versetzt werden können, zu erkennen, ob ein Provider diskriminierungsfreies Netz anbietet? Ist in diesem Zusammenhang der Begriff der Netzneutralität auch auf Endgeräte und proprietäre Dienste anwendbar? Das sind eigentlich zwei Fragen.
Das sind zwei Fragen.
Ja, fangen wir erste an. Welche Transparenzregeln sind denkbar, ob man weiß, ob jetzt ein Provider diskriminierungsfreies Netz anbietet?
Wie gesagt, das ist schwierig. Also man kann so eine Regel schaffen. Man kann sagen, DirecTP erteilt eine Lizenz nur dann, wenn Netzneutralität gewährleistet ist. Der Nachweis da ist schwierig. Also da muss man dann, also wahrscheinlich funktioniert es nur so, dass man entsprechende Verfahren hat und für den unwahrscheinlichen Fall, dass man es doch mal nachweisen kann, die Strafe so empfindlich ist, dass es nicht machen. Also gesetzliche Regelungen, man muss da glaube ich so ein zwei Wege auf einmal gehen. Man muss auf der einen Seite die gesetzlichen Regelungen schaffen und auf der anderen Seite dafür sorgen, dass das wirtschaftliche Interesse der Firmen auch ist, diese Regeln einzuhalten.
Okay. Ja, ich habe ja mal vorgeschlagen, dass man halt eine klare Definition von Netzneutralität schafft und dann so eine Art Gütesiegel. Ich meine, es gibt ja heutzutage für alles mögliche Gütesiegel oder irgendwas Vergleichbares schafft für richtiges Internet. Und nur die Internetverbindungen, die halt quasi diese Definition von neutral, diskriminierungsfrei richtig wiedergeben, die dürfen als Internet verkauft werden an die Verbraucher. Und der ganze Rest, der kann halt von mir aus als AOL verkauft werden.
Ja, das ist auf jeden Fall eine sinnvolle Sache und ein vorstellbarer Weg, aber solche Regeln helfen halt immer erst dann etwas, wenn man es auch durchsetzen kann, wenn man es kontrollieren kann. Aber so ein Gütesiegel ist, glaube ich, ja, entweder das, also man macht das wie mit dem Parmaschinken, dass man sagt, irgendwie nur Internet darf als Internet verkauft werden und alles andere ist halt, Blümchenwiese. Oder man kann es ganz verbieten, aber es wird wahrscheinlich nicht gehen. Man wird wahrscheinlich immer Anwendungsfälle mit Closed User Groups haben und so weiter und so fort. Also es ist nicht sinnvoll. Das ist dann die Frage, ob die Provider tatsächlich anfangen, Internet zu verkaufen oder ob sie sich dann darauf zurückziehen, irgendwie interaktive Mehrwertdienstleistungen. Da fällt bestimmt irgendeinem Marketing-Heini was Schlaues ein, wie man das so verkaufen kann, dass die Leute denken, es wäre Internet. Ja.
Also vielleicht kriegt man noch Wikipedia oben drauf, weil es kostenlos. Gut, dann haben wir jetzt die ersten.
Ja, wir haben nochmal die Fraktionen. Grüne und Linke haben einen Fragenkatalog. CDU, CSU.
Ja.
SPD.
Ja.
Noch eine Partei?
Nee, die FDP hat noch nichts vorgelegt.
Okay, dann bitte ich unsere Fee, als erstes eine Fraktion zu ziehen.
Ja.
Da, Herr Rotte, wir ziehen kommt. Die CDU, CSU.
Super.
So, und dann bitte jetzt mal eine Ziffer.
CDU, CSU.
Wie viele Fragen haben die?
Die haben 5, die anderen haben 10.
Dann ist die Ziffer kleiner, also 0, naja gut.
Ist 0 der Joker?
Gibt's auch nicht. 4.
Ich glaube, 4 habe ich schon vorweggenommen. Ist Best Effort für jeden Kunden das beste Prinzip? Müssen alle Daten gleich behandelt werden, obwohl sie je nach Dienst sehr unterschiedliche Anforderungen stellen? Hohe Bandbreiten, kurze Verzögerung, niedrige Paketverluste?
Ja, ist ja im Prinzip schon beantwortet. Also die Antwort muss lauten, man muss halt Möglichkeiten schaffen, all diese verschiedenen, ich nenne es mal Verkehrsklassen, zu wählen für die Daten, die man transportiert. Und zwar ohne, dass der Provider in das Paket reinguckt. Also Neutralität ist dann gewährleistet, wenn die sich nicht angucken, wer denn Quell- und Zieladresse ist oder was der Port ist oder was in den Daten drin steht.
Okay. So.
Gut. Dann bitte erstmal die Fraktion.
Die Fraktion wieder.
Jetzt haben wir SPD. Wie viele Fragen haben die?
Die haben jetzt 4. Die haben gleich 20, obwohl die eigentlich auch nur 5 oder 10 stellen dürfen. 18 haben die.
18. Dann muss Rüdi erstmal die erste Ziffer auswählen.
So.
Okay, ist eine Frage im Bereich 0 bis 9.
0 bis 9. Nächstes Mal machen wir mit Video.
Und jetzt mal ganz blind.
Das ist ja
wieder die 7.
Also, was?
Die 7.
Einfach nur die 7.
Genau.
Und dafür habt ihr jetzt mehrfach gezogen.
Genau.
Okay, der ist überschrieben. Also, die haben verschiedene Fragestellungen. Und Punkt 7 ist Philosophie des Internets. Und zwar ist es eine Frage, wie stehen Sie zu dieser Auffassung? Und diese Auffassung lese ich jetzt erstmal vor. Die Verfechter einer strengen, weit definierten Netzneutralität sehen die Entwicklung des Internets und das Wachstum der Internetökonomie gefährdet, wo mit Hilfe intelligenter Netze Einfluss im Sinne eines Netzwerkmanagements genommen werden kann. Das Wesen des Internets verbiete jegliche Regulierung. Jeder müsse die gleichen Chancen haben, sich im Internet auszuprobieren. Der Erfolg des Netzes basiere auf der Gleichberechtigung aller Teilnehmer. Da ist schon mindestens ein Fehler drin, aber was ist deine Auffassung dazu?
Das sind ganz viele Aussagen auf einmal, aber es läuft auf die Frage hinaus, ob man denn dadurch, dass man ja, also es versucht zu suggerieren, dass es ja möglicherweise Anwendungen gibt, die nur durch Andersbehandlung des Verkehrs gelöst werden können und dass deswegen die Aussage, dass ja alle Daten gleich behandelt werden müssen aus Gleichheitsprinzip und dass das Wirtschaftswachstum fördert, eine falsche ist. Also es geht darum, quasi ist Netzneutralität ein wirtschaftliches Argument, ja oder nein? Also klar, über den Freiheitsgedanken müssen wir nicht reden. Natürlich sollte jeder Internetteilnehmer einfach aus Gründen der Freiheit und Gleichheit die Möglichkeiten haben, Inhalte einzustellen. Es ist halt kein Sender- und Empfängermodell, sondern alle sollen gleich sein. Die Frage zielt darauf ab, ob Netzneutralität in diesem Sinne, im Freiheitssinne, jetzt wirtschaftlich nützlich oder wirtschaftlich schädlich ist. Weil das Argument existiert, was ich durchaus für richtig halte, dass in dem Moment, wo jeder Inhalte einstellen kann, auch jeder die Möglichkeit hat, sich ein Geschäftsmodell daraus zu bauen, Inhalte ins Internet einzustellen. Und dass, wenn viele Leute in die Lage versetzt werden, Unternehmen zu gründen, dass der Dynamik und dem Wirtschaftswachstum förderlich ist. Das halte ich erstmal für richtig. Der zweite Punkt ist, und das ist das, worauf dieses Argument und diese Frage zu dem Standpunkt abzielt, ob denn auch die Netzneutralität wirtschaftlich förderlich ist, ob also sozusagen, wenn Netzneutralität im technischen Sinne gegeben wäre, ob das der Wirtschaft vielleicht helfen würde, weil man neue Anwendungen damit bauen kann, die man vorher nicht bauen konnte. Und die Antwort darauf ist wieder genau diese Unterscheidung zwischen der Einteilung des Internetverkehrs in Verkehrsklassen mit der Möglichkeit für jeden Nutzer und jeden Inhalteanbieter, was ja dasselbe sein sollte oder ist, frei zu wählen, versus wir bauen unser Geschäftsmodell darauf, dass wir Voice-over-IP-Verkehr hier einschränken, damit wir die Telefongespräche teurer verkaufen können. Also natürlich hilft es der Telekom wirtschaftlich, wenn sie Voice-over-IP auf den mobilen Datennetzen verbietet, weil sie mehr Telefongespräche verkaufen. Auf der anderen Seite sollen die bitteschön nicht aus ihrer Monopolsituation heraus Geld verdienen, sondern aufgrund der Dienstleistung, die sie erbringen. Und die Dienstleistung sollte sein, Daten für mich zu transportieren. Und ein Modell, in dem es zwar verschiedene Verkehrsklassen gibt, wo aber der User entscheiden kann, wie seine Daten, in welche Verkehrsklasse sie eingeordnet werden sollen, ist die Lösung, die am ehesten ein reges Wirtschaftsleben und reges Wirtschaftswachstum auch anregt, weil Monopole sind schlecht für die Wirtschaft und Wettbewerb ist gut für die Wirtschaft.
Also ich glaube, der Hintergrund zu dieser Fragestellung ist ja vor allen Dingen auch, wenn wir jetzt keine Netzneutralität hätten, dann wären ja Provider in so einer Art, in so einem Gottmodus. Die könnten ja quasi bestimmen, was wird so durchgeroutet, was nicht. Was dann auch bedeuten würde, wenn man selbst Serviceanbieter, Diensteanbieter und so weiter ist, dass man halt von Gottes Gnaden abhängig wäre, ob man halt Kunden erreichen kann, was dann wiederum irgendwie Stimulation von Innovation behindern würde. Weil Provider könnten halt sagen, ist nicht, wollen wir nicht oder kostet halt Geld und diese Innovation würde nicht mehr stattfinden, dadurch, dass halt einer in seiner Garage einfach mal irgendwie irgendeinen coolen Service macht, der über Nacht dann durch die Decke geht. Mhm. Beziehungsweise selbst, wenn man halt schon seine Firma hätte und Geschäftsmodelle entwickeln würde, dann müsste man ja auch immer erstmal bei den Providern anfragen, ob das überhaupt technisch möglich ist. Also so quasi so eine Art BTX.
Ich hatte das, glaube ich, so in einem Halbsatz schon angerissen, aber ist natürlich völlig richtig. Und auch der Erfolg des Internets basiert genau darauf. Also wenn man sich die frühen 90er Jahre anguckt, da gab es ja konkurrierende Modelle für Datennetze. Da gab es sowas wie CompuServe, da gab es AOL, bevor AOL beschlossen hat, ins Internet zu gehen, und ähnliche kleinere Dienste. Es gab Mailbox-Netze. Und was das Internet interessant gemacht hat im Vergleich zu diesen anderen Netzen, ist die Vielfalt des Angebots gewesen. Und es besteht also ein direkter Zusammenhang zwischen der Freiheit, einfach einen Dienst anbieten zu können, und man erreicht damit alle Teilnehmer, und der Vielfalt und dem wirtschaftlichen Erfolg davon.
Ja, kommen wir mal zum nächsten Punkt. Ja, soll ich so lange, wie ihr noch irgendwas auslost da drüben, nochmal erklären, was so der logische Fehler hier in dieser SPD-Frage war?
Ja, dann mach das noch kurz. Losen dauert auch nicht so lange.
Genau. Nämlich hier steht, das Wesen des Internets verbiete jegliche Regulierung. Jeder müsse dieselben, die gleichen Chancen haben, sich im Internet auszuprobieren, bla bla bla. Da ist aber so ein Widerspruch, ne? Einerseits soll es keinerlei Regulierung geben, andererseits sehen die Verfechter des strengen Internets die Netzneutralität in Gefahr. Also entweder möchte man jetzt Netzneutralität haben und das ist eine Form von Regulierung, oder man möchte keine Netzneutralität haben, dann ist das keine Regulierung. Also vielleicht erkennt dann die SPD nochmal, dass diese Fragestellung einen klein wenig logischen Fehler hat.
Ja, wir sind jetzt bei den Grünen und den Linken.
Okay.
Um das zu vervollständigen. Wie viele Fragen haben die?
Die haben nur 8.
8. Dann bitte ich die Glücksfee, jetzt hier eine Zahl zu ziehen. Außer die 0, die 6.
Die 6. Welche bestehenden und zukünftig geplanten Techniken im Netzwerkmanagement stellen für Sie einen Verstoß gegen die Netzneutralität dar? Sind einige davon unabdingbar, um einen reibungslosen Netzbetrieb zu gewährleisten? Wenn ja, um welche handelt es sich Ihrer Meinung nach? Was sind heute die Gründe, wenn Netzwerktraffic bei den Providern mitgeschnitten wird? Also das zielt wohl alles auf die Packet Inspection ab.
Das zielt wohl direkt auf die Packet Inspection ab, ja. Und genau, die Packet Inspection als Begriff hatten wir, glaube ich, noch gar nicht.
Du hast es mal kurz eingeführt, kannst aber gern nochmal weiter ausholen.
Worum es da geht, ist tatsächlich, dass, weil die Router ja heutzutage noch diese Flex im Header noch nicht setzen können, von wegen, wie der Traffic behandelt werden soll, dass die Provider darauf ausweichen, einfach selber nachzugucken, was da drin ist, und sich zu sagen, irgendwie, okay, Voice over IP erkenne ich. Und je nachdem, wo man ist, wird es dann entweder besser behandelt, weil es echtzeitfähig sein muss, oder es wird schlechter behandelt, weil man möchte ja gerne Telefonie verkaufen auf dem Telefon und nicht bloß Internet. Die Packet Inspection basiert auf einer Technologie, die auch in Virenscannern drin ist, nämlich möglichst schnell nach beliebig vielen Mustern zu suchen. Also da wird ein regulärer Ausdruck in eine State Machine übersetzt und dann ein Chip gegossen, und das funktioniert dann in Line Speed. Und
das übersetzen wir jetzt mal nicht.
Ja, also technologisch sehr simpel, aber es geht. Und momentan wird die Packet Inspection zu, na, sagen wir mal, unterscheidungslos angewendet, ohne drauf zu gucken, ob das jetzt die Netzneutralität verletzt oder nicht. Das heißt, es wird teilweise eingesetzt zu Zwecken, die technisch völlig gerechtfertigt sind. Wie zum Beispiel, man möchte da Quality of Service machen, man hat da Verkehr, man hat da einen Kunden, dem hat man Voice over IP verkauft und möchte das übers eigene Netz transportieren irgendwo anders hin. Und der Kunde ist natürlich aber nicht in der Lage, das Header Flag zu setzen. Deswegen möchte man, dass, wenn der Kunde Voice over IP Pakete schickt, dass die anders behandelt werden. Also das ist eine positive Anwendung von Deep Packet Inspection. Passiert so. Negativ ist, wie gesagt, die Geschichte mit deinem Protokoll mögen wir hier nicht, weil wir möchten dran verdienen, oder deine Inhalte mögen wir nicht. Es geht ja so weit, dass in Großbritannien eine Firma angefangen hat, die Inhalte der Webseiten zu manipulieren über die Packet Inspection. Das heißt, da wurden dann Pakete ausgeleitet. Und statt der Werbung, die der Betreiber der Seite auf seiner Seite einblendet, wurde die Werbung des Providers eingeblendet. Und da ist also ein beliebiger Graubereich hin in wirklich shady Machenschaften, die über wir möchten einfach viel Geld verdienen, indem wir eine Monopolsituation ausnutzen, über wir greifen in den Inhalt ein, damit unsere Werbung angezeigt wird, bis zu, nö, deine Inhalte mögen wir aber nicht und du wirst ausgeblendet. Also was China mit der Great Firewall macht, die sind bestimmt der größte Anwender von Deep Packet Inspection auf dem Planeten. Ich denke, dass es eine Möglichkeit gibt, die Verkehrsklassen zu unterscheiden, ohne dass man dafür die Packet Inspection braucht. Das ist besagte Geschichte. Wir brauchen die Unterstützung in den Routern, in den Endgeräten. Das wird sicherlich noch ein bisschen dauern, bis das durch ist. Die Unterscheidung, ob die Verwendung gut und böse ist, ist, glaube ich, zu treffen. Ich habe meine Maßstäbe dargelegt. Es geht darum, wird in den Inhalt reingeguckt oder wird bloß geguckt, was ich gerade für eine Traffic-Klasse gekauft habe. Für eine Übergangszeit halte ich es für akzeptabel, das mit die Packet-Inspection-Lösungen zu machen. Also dieses irgendwie den Traffic nach meinen Wünschen zu klassifizieren. Die böse wird es in dem Moment, wo der Anbieter entscheidet, was er wie klassifiziert.
Ja, du brauchst das Beispiel aus England. Das war British Telecom, die mit der sogenannten Form-Technologie, PHURM, herumexperimentiert hatte, oder beziehungsweise der Werbevermarkter heißt Form. Und ich habe gerade nochmal nachgeguckt, im Sommer letzten Jahres haben sie das dann abgebrochen. Weil da gab es auch dann Proteste von Seiten der EU-Kommission und der Datenschutzbehörden und eigentlich allen anderen. Mittlerweile verkauft Form seine Dienstleistungen nach Südkorea.
Also wo du Datenschutz sagst, ich denke, dass die momentane rechtliche Situation eigentlich schon eine Grundlage dafür bietet, Netzneutralität einzufordern, auch wenn es vielleicht nicht ausreicht, um es durchzusetzen. Aber genau das Telekommunikationsgeheimnis, der Datenschutz sind eigentlich gute Gründe dafür, dass mein Provider nicht in mein Paket reingucken soll und schon gar nicht Entscheidungen darauf treffen. Also eigentlich ist es aus der gegebenen rechtlichen Situation schon ableitbar, dass wir Netzneutralität haben.
Ja, ich habe auch noch irgendwo hier ein Gutachten, wo nach Netzneutralität auch von der Verfassung gedeckt sein sollte. Mhm. Das habe ich immer noch nicht ganz durchgearbeitet, das ist ein bisschen juristisch. Da ist aber halt immer die Frage, was ist überhaupt Netzneutralität? Ich meine, daran scheitert auch so ein bisschen die Enquete-Kommission im Moment, dass wir zwar seit Monaten irgendwie über Netzneutralität reden, aber immer noch keine gemeinsame Definition gefunden haben, weil jeder seine eigene Definition hat. Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Ihr könnt auch immer schon ein bisschen so im Voraus irgendwie.
Was steht denn da drauf?
SPD. SPD, ja, die haben 18 Stück.
18, dann nehmen wir die 16.
Die 16. Das ist Bezahlung des Datenvolumens. Zugangsanbieter argumentieren damit, dass sie die Kosten für hohe Datenvolumina von bandbreitenintensiven Angeboten zu bezahlen haben. Wie sehen Sie diese Argumente unter Betrachtung von Peering- und Transitabkommen und der Tatsache, dass ein Inhaltsanbieter in der Regel seinen Hosting-Provider für das getätigte Übertragungsvolumen bezahlt? Was spricht gegen das bisherige etablierte Vorgehen? Das geht ja wohl eher in so die Frage, doppelter Markt, sollen jetzt, also darf die Deutsche Telekom jetzt von großen Anbietern wie YouTube irgendwie auf einmal Geld verlangen, obwohl YouTube seine eigenen Rechenzentren hat.
Oh Gott, jetzt vergeben wir uns eigentlich vom Themenbereich Netzneutralität.
Ja, also es gibt ja große drei Bereiche.
Aber Peering-Politik ist halt schon irgendwie ein eigenes, sehr schwieriges Themenfeld.
Klar, ist es. Aber also dieser doppelte Markt, diese Fragestellung, sollen halt große Anbieter wie YouTube und Co. irgendwie Kohle dafür bezahlen, dass sie halt hier durch die Netze von Providern durchgeleitet werden. Das ist schon eine von den drei Säulen von der Netzneutralitätsdebatte.
Okay, es ist aber ein altes Problem. Ja, das ist ja schon in den 80ern so gewesen, dass in Deutschland die Sender für die Einspeisung ins Kabelnetz bezahlt haben, während in Amerika die Sender sich finanziert haben über die Gebühren, die ihnen die Kabelnetzbetreiber bezahlt haben. Und
ist das der Grund, warum sich in Deutschland kein Pay-TV durchgesetzt hat, aber in den USA schon?
Das ist, ja, ich glaube, das korreliert miteinander, ja. die, ich weiß jetzt nicht, was besser ist, was das bessere Modell ist. Ja, also letzten Endes volkswirtschaftlich betrachtet gibt's Gesamtkosten für den Betrieb des ganzen Dings. Ja, so es gibt die Inhalteanbieter, es gibt die Rechenzentren, wo deren Server stehen. Dann gibt es Kabelnetzbetreiber, die Netzwege betreiben. Es gibt Peering Points und dann gibt es den User am anderen Ende und letzten Endes zahlt es ja der User, ne? So. Und die Frage, welches Lenken von Geldströmen jetzt besser ist, also ob zum Beispiel der User direkt an den Inhalteanbieter Geld bezahlt, der dann wiederum davon den Provider bezahlt, oder ob der User dem Provider bezahlt für den Datentransport bis da, wo die Daten herkommen, ist also. Das ist eine Frage, die hat für mich mit Netzneutralität nichts mehr zu tun. Das ist eine betriebswirtschaftliche Frage, eine volkswirtschaftliche Frage.
Okay, gut. Ja, du bist Techniker.
Ich bin auch Betriebswirt.
Ja, genau, ich habe vergessen. Ich bin auch Kaufmann. Aber gehen wir mal weiter.
Nochmal SPD.
Okay, nochmal SPD. Ja, 18 immer noch.
8
hatten wir schon. Nee, wir hatten 7, okay. 8, ja, netter Punkt, kann ich auch beantworten. Meinungsfreiheit und Rezipienten- und Informationsfreiheit. Das ist wieder langer Text. Befürworter der Netzneutralität befürchten Einflussnahme und Zensurmöglichkeiten bei einem regulierten, nicht neutralen Netz. Insbesondere die Informationsfreiheit, also das Recht eines jeden, sich aus allen öffentlichen Quellen ungehindert zu unterrichten, werde eingeschränkt. Dagegen wird vorgetragen, dass insbesondere die Netzbetreiber kein Interesse an einer Zensur hätten. Aufgrund der verfassungsrechtlich abgesicherten Informationsfreiheit komme ein derartiger Eingriff auch nicht in Betracht. Welchen Zusammenhang sehen Sie zwischen Netzneutralität und Meinungsfreiheit bzw. Informationsfreiheit? Wo bedarf es zur Sicherung der Kommunikationsfreiheiten ergänzender gesetzlicher Regelung?
Lauter so komplexe Fragen, die aus ganzen Absätzen von Thesen bestehen. Ich versuche es mal so. Das Internet in seiner derzeitigen Form hat die tatsächlich praktische Ausübung von Meinungs- und Informationsfreiheit auf ein bisher ungekanntes Level gehoben. Wenn man vor 30 Jahren eine Information in die Öffentlichkeit tragen wollte, hatte man da nur die Möglichkeit, über die etablierten Medien zu gehen, sodass auch eine Einflussnahme auf das, was veröffentlicht wird und was nicht veröffentlicht wird, über diese etablierten Medien viel einfacher ist, als es heutzutage ist, wo halt jeder was ins Internet schreiben kann. Wenn wir in einen Zustand zurückkehren, wo nicht mehr jeder einzelne Inhalteanbieter sein kann, sondern wo nur noch wenige ausgewählte Inhalteanbieter sind, eben weil sie vielleicht ein privilegiertes Abkommen mit dem entsprechenden Internetprovider haben und als einzige Videos streamen können, dann wird dadurch auch wieder die Meinungsfreiheit eingeschränkt. Das ist Teil 1. Und Teil 2 ist natürlich auch die Befürchtung, dass wenn erstmal die technische Infrastruktur existiert, um eine solche Filterung zu machen, sprich die Packet Inspection, dass diese Fähigkeiten dann auch benutzt werden, um tatsächlich eine Zensur durchzuführen. Also das machen natürlich die Firmen nicht freiwillig, da haben die gar kein Interesse dran. Sie haben aber durchaus ein Interesse, ihre Lizenz zu behalten. Und wenn der Staat halt kommt und Druck macht und sagt, ihr müsst aber hier folgende Richtlinien umsetzen, sonst entziehen wir euch eure Lizenz, dann werden die auch den Zugriff auf die auf das Deep Packet Inspection erteilen, um ungewünschte Inhalte rauszufiltern. Also das Iran- und China-Modell. Das ist also der zweite Teil, der da als Angst mitschwingt, der mögliche Missbrauch der Technologie, die man aufbaut, um ein solches Netz zu bauen.
Ich würde in einem Punkt gerne widersprechen, und zwar, dass Unternehmen gar kein Argument hätten oder gar keinen Grund hätten, sowas zu betreiben oder zu machen. Ich verwende ja ganz gern Beispiele und mir fallen sofort einige Beispiele ein, wo Unternehmen, also Provider, genau sowas gemacht haben. Also in Deutschland gab es um 2004 rum den Fall Freenet. Freenet-Provider, die hatten damals so ziemliche Probleme mit unzufriedenen Kunden, die sich dann in Foren austauschten. Und Freenet hat innerhalb ihres Netzes für die eigenen Kunden den Zugang zu diesen Foren gesperrt.
Also sie existierten einfach gar nicht.
Okay.
Das ist halt so ein Grund. Ein anderes Beispiel oder mehrere Beispiele kommen aus den USA. Von den USA lernen heißt verlieren lernen oder so. Ne? Also da gibt es ja immer so verschiedene gesellschaftliche Trends, die, wenn wir Pech haben, auch hier rüberkommen. Und zwar geben sich da ISPs immer mehr Verhaltenskodexe. Und ein sehr schöner plastischer Fall war, dass Pearl Jam, die Grunge-Band oder Rockband oder wie man sie bezeichnet, ein Live-Konzert gegeben hat per Livestreaming. Und mittendrin steht Eddie Vedder, der Sänger, auf der Bühne und sagt irgendwie fuck George Bush oder so weiter. Und bei den AT&T-Kunden, die am Livestream sitzen, kommt nur ein Piepsen an. Da ist halt AT&T reingegangen, hat quasi auf Basis ihrer Inhalte, Richtlinien, Verhaltensrichtlinien entschieden, das sind jetzt unflätige Bemerkungen, und hat einfach mal irgendwie was rausgepiepst, wie man es aus dem Fernsehen kennt. Ein anderes Beispiel wiederum ist halt auch wieder aus den USA, da wollten irgendwelche Abtreibungsbefürworter, das ist ja hoch umstritten, Thema Abtreibung in den USA, wollten eine SMS-Mailingliste bei, ich weiß auch nicht, ob bei AT&T oder Comcast haben. Und die haben sich halt dagegen entschieden, nee, Abtreibung wäre ihnen zu heikel, dann könnte man sich mit der Tea Party anlegen und den ganzen religiösen Fanatikern wollen sie nicht. Und erst als die New York Times das so ganz groß auf die Titelseite brachte, so dass da irgendwie Meinungsfreiheit eingeschränkt wird, aus Angst sozusagen vor irgendwie irgendwelchen Fanatikern auf der anderen Seite, die man als Kunden verlieren könnte, erst dann hat halt das Unternehmen reagiert und hat halt quasi für diese Abtreibungsbefürworter die Infrastruktur bereitgestellt. Also sowas könnten wir auch in Deutschland mal haben. Jetzt möchte der Wetterfrosch sich wieder mal beteiligen.
Ja, ich habe auch noch eine schöne Anekdote in dem Themenbereich. Und zwar hat Apple überträgt in Amerika über den iTunes Store auch Fernsehproduktionen, wie zum Beispiel Futurama von Fox. Und da gab es neulich eine Folge, wo auch Apple sehr aufs Korn genommen wurde. Und zum Schluss löst sich diese ganze Folge auf. Ich möchte jetzt nicht alles verraten, aber auf jeden Fall läuft es daraus hinaus, dass alle Welt sich jetzt, also alle Welt paralysiert wurde, das nächste iPhone zu kaufen. Und genau der Satz ist in der über den iStore verfügbaren Variante eben auch ausgeblendet. Also.
Ja, das ist aber jetzt also nicht ganz wiederum.
Es ist kein Provider, es ist ein Serviceanbieter, ja klar. Aber ich
glaube, Apple ist ein gutes Beispiel dafür, wie das aussehen kann, wenn man eine zu starke Kopplung von Inhalteanbieter und Geräteanbieter hat und in dem Fall auch Netzanbieter, weil Apple kooperiert ja. Also dieses irgendwie, wir wollen hier aber keine Pornos auf dem iPhone, ist schon seltsam. Und dieses du darfst und du darfst nicht, ist genau das, was nicht passieren darf. Und jede Walled Garden Lösung, worauf irgendwie vieles da hinausläuft, hat genau dieses Missbrauchspotenzial.
Ja, da wären wir auch wieder bei den Inhalterichtlinien und Verhaltenskodexen. USA, Apple, brüdes Land, brüdes Unternehmen.
Dabei sitzen sie in Kalifornien, ich verstehe das nicht.
Ja.
Und Steve Jobs hatte auch mal was von mit der Ex von Bob Dylan. Also das ist nicht so, dass das ein Kind von Traurigkeit wäre.
Ja. Okay, nächste Frage.
Nächste Frage. Nehmen wir nochmal Grüne Linke.
Grüne Linke, die haben 8.
8, die 2?
Die 2. Kurze Frage, wow. Sehen Sie den Zugang zu einem gleichberechtigten, nicht diskriminierenden Internet als Versorgungsleistung vergleichbar mit der Versorgung mit Strom oder Wasser?
Ja.
Ja, oh, super. Was bedeutet das?
Das bedeutet, dass Sie irgendwie dir zwar dein Auto wegnehmen dürfen, aber nicht das Recht auf Internet. Also das sozusagen, naja, nicht nur das. Es geht also darum, dass sozusagen eine staatliche Garantie dafür existiert, dass du mit Strom und Wasser versorgt wirst. Es handelt sich um kritische Infrastrukturen, es muss da sein, es muss auch jeder haben. Und so ist es mit dem Internet auch, und zwar diskriminierungsfrei. Und das halte ich durchaus für richtig. Also einerseits aus der Verfügbarkeitsgeschichte, ja, dass es irgendwie etwas ist, was so elementar ist wie Strom und Wasser in unserer Gesellschaft. Und zum Zweiten auch wegen der Diskriminierungsfreiheit, wegen dem Aspekt irgendwie, jeder soll können müssen.
Darf der Staat auf Druck von auf Druck von Urheberrechtsverletzungsverfolgungsorganisationen jemandem das Internet wegnehmen dürfen?
Ich bin der Meinung, nein.
Gut. Nächste Frage.
CDU, CSU. Waren wieder 18, ne?
Nee, die haben nur 5. Die nur haben fünf. Sich, glaube ich, als einzige dran gehalten.
Ja, echt, herrscht noch Zucht und Ordnung in der CDU.
Ja, obwohl Linke und Grüne haben ja zusammengelegt. Und
okay, dann dürfen sie auch 10, oder?
3.
Ja.
3.
Die haben aber nur 8 gemacht. Okay, jetzt kommen wir wieder zu Best Effort. Das ist wieder ein bisschen kompliziert. Sofern es weiterhin Kapazitätsbeschränkungen im Internet geben wird, wie kann diesen begegnet werden? Durch einen unbegrenzten Netzausbau unter Beibehaltung des Best-Effort-Prinzips, durch Netzmanagement, in Klammern flexible Handhabung von Spitzenlasten und Priorisierung sicherheits- und servicekritischer Dienste, Diensteklassen, Klammer zu, oder durch einen Mix aus beiden Optionen?
Das läuft im Prinzip alles wieder auf dasselbe hinaus. Natürlich wollen wir so viel Bandbreite wie möglich. Ja, also irgendwie da nicht weiter an mehr Bandbreite zu arbeiten, ist auch völlig unsinnig und das passiert ja auch weiter. Also demnächst gibt es dann irgendwie 100 Gigabit über Glasfaser und dann muss das AMSIX einmal neue Switches kaufen und dann geht es da wieder 10-mal so schnell zur Sache.
Ja, schön wäre es. Also wir haben hier in Berlin-Mitte immer noch nur 3 Megabit, das ist eine Katastrophe.
Gibt es ja kein VDSL?
Zu Hause, so 3 Kilometer entfernt, da habe ich viel mehr. Wir haben hier aber 3 Megabit. Ich rufe regelmäßig bei der Telekom an und frage an, wann wir endlich mal irgendwie mehr bekommen. Da gibt es immer den Running Gag, die erklären uns immer, ja, wenn mal vor Ihnen vor der Tür irgendwie die Straße aufgebuddelt ist, fragen Sie doch mal nach, ob da ein Kabel verlegt wird. Also da ist UMTS eigentlich hier fast noch schneller als unsere Leitung.
Das ist natürlich ganz schön traurig.
Genau, aber demnächst 100, also wir kommen zurück zur Frage, demnächst 100 Megabit für alle und unbegrenzter Netzausbau, so, Beibehaltung, Best Effort, flexibel oder Mix?
Die Antwort heißt natürlich Mix weiter ausbauen. Aber Einführung von verschiedenen Verkehrsklassen, die sich nicht nach Inhalten richten, sondern nach dem, was ich eingekauft habe.
Verkehrsklassen gleich Qualitätsklassen.
Genau.
Besteht da nicht generell die Gefahr, dass, wenn man jetzt zu viel Netzwerkmanagement macht, dass die Provider nicht ganz so motiviert sein könnten, ihre Netze auszubauen?
Ich glaube nicht.
Also ich meine, der Running Gag ist ja im Moment so als Argument gegen Netzneutralität so mal ein bisschen überspitzt. Wir verkaufen so viele Smartphones, wir können haben gar nicht mehr die Bandbreite dafür.
Die Bandbreite in der Luft ist natürlich ein Problem, ja, aber auch ein lösbares. Sie müssen ihre Netze weiter ausbauen. Die wollen ja auch interessante Inhalte anbieten. Man kann es ja nicht einfach beliebig teuer und beliebig langsam machen, weil dann kaufen Leute das nicht mehr. Jetzt sind wir wieder bei den betriebswirtschaftlichen Argumenten. Ja? Also wenn das Kilobyte 1,50 € kostet, guckt sich keiner Filme an auf dem Handy. Und aber wenn es die Möglichkeit gibt, mit dem Geld, was die Leute bereit sind, pro Monat für ihr Telefon auszugeben, ein Netz zu bauen, mit dem man Video gucken kann, dann gibt es halt Video.
Ja. Ich würde auch Video gucken, aber der Bildschirm ist ja ein bisschen zu klein. Auf dem Handy. Nächste Frage.
Ich hätte gerne eine Frage, in der das Wort Start drin vorkommt. Kannst du da mal nachsuchen?
Start. Ja, mal gucken. Wir können ja einfach mal hier.
Sehr eigenwilliger Zufallsgenerator.
Fangen wir mal bei der CDU an. Kein Start.
Okay.
Rüber zur SPD.
Wird eure Zugneutralität verletzt?
Hä? Kommt die SPD auch nicht? Moment, das verstehe ich nicht. Okay, bei der SPD auch nicht. Bei den Grünen. Also entweder mache ich hier was. Doch. Nur bei Linke und Grüne. SPD, 18 Fragen, kein einziges Mal Start. Aber bei Grüne Linke ist. Haben wir das nicht schon? Nee. Welche Form staatlicher und überstaatlicher Regulierung halten Sie für sinnvoll, um die Netzneutralität dauerhaft zu gewährleisten? Wie lässt sich Netzneutralität als Grundprinzip des Internets aufrechterhalten und durchsetzen? Lassen sich die Regulierungsmechanismen, die sich im Falle von DSL auf vorhandene Anlagen dominierender Netzbetreiber bezogen, auf den Ausbau einer landesweiten Glasfaserinfrastruktur übertragen? Hier sieht man wieder ein tolles Beispiel, wie man irgendwie 4 oder 5 Fragen in eine Frage verstecken kann.
Ja, das Problem ist, nach der dritten Frage habe ich immer schon wieder die erste Frage vergessen.
Okay, sagen wir mit der ersten, also fangen wir mit der ersten an. Welche Form staatlicher und überstaatlicher Regulierung halten Sie für sinnvoll, um die Netzneutralität dauerhaft zu gewährleisten?
Ich kann mir vorstellen, dass die Vergabe einer Lizenz für einen Telekommunikationsanbieter davon abhängig gemacht wird, dass der Netzneutralität gewährleisten muss. Wobei die Definition von Netzneutralität ist, dass die Daten zwar durchaus zu unterschiedlichen Tarifen, unterschiedlichen Verkehrsklassen transportiert werden dürfen, aber unabhängig von ihrer Start- und Zieladresse und von den Inhalten, die in den Paketen drin stecken, inklusive eines Verbotes, in die Inhalte überhaupt reinzugucken. Sowas muss man natürlich immer koppeln an eine Möglichkeit des Enforcements. Das heißt, wie findet man raus, dass jemand schummelt und wie sehen die Strafen dafür aus? Da sehe ich mich, glaube ich, nicht als den Experten, da geeignete Vorschläge für zu machen. Aber es muss natürlich auf jeden Fall geben, sonst ist es eine zahllose Regulierung.
Gut. Nächste Frage.
Gab es da nicht noch eine Teilfrage?
Ach so, wir können die nächste ja wie, aber das hat er auch schon halbwegs beantwortet.
Ansonsten SPD, die hatten jetzt
18.
Dann bitte erstmal hier das erste Bit. Dann mache ich mal das zweite. 9.
9 hatten wir noch nicht. Leistungen und Grenzen des Wettbewerbs. Das ist mal wieder epische Länge, aber nicht ganz so episch wie Frage 10. Wettbewerbspotenziale und Wettbewerbsrisiken können durch Netzneutralität erschlossen bzw. vermieden werden. Für welche Ziele und Risikolagen ist das grundsätzlich denkbar? Gibt es andersherum Konstellationen, wo dies ausgeschlossen erscheint, etwa weil zwar auf einem Markt Wettbewerb herrscht, sich die Auswirkungen aber auf andere Märkte zeigen? Wo der Wettbewerb grundsätzlich geeignet ist, Doppelpunkt, sind die tatsächlichen Marktstrukturen so, dass eine marktinterne Lösung wahrscheinlich erscheint? Reichen die derzeitigen Regeln, die Wettbewerb herstellen bzw. erhalten sollen, aus, einen netzneutralitätssicheren Grad von Wettbewerb zu erhalten? Das sind auch wieder 5 Fragen in einer. Na, such dir eine aus.
Also ich finde es ja lustig, dass ich als Techniker ständig die Wirtschaftsfragen gestellt bekomme, aber nichtsdestotrotz möchte ich mal antworten.
Ich dachte, du wärst BWLer.
Ja, das auch.
Du hast einen Abschluss?
In BWL natürlich. Das ist Das habe ich gemacht, um euch alle zu ärgern, die ihr nicht fertig studiert habt. Ich habe was studiert, was echt scheiße ist, um euch zu zeigen. So.
Ja, das war so ein Wochenendstudium.
Einser Mathematiker sind ausgenommen.
Das ist unsere Bloßfee. Die hat aber kein Mikro.
Ja, nein, aber da bin ich bloß Bachelor und irgendwie hacken tue ich seit 20 Jahren. Insofern versuche ich nichtsdestotrotz auf diese Frage zu antworten. Und zwar ist Wettbewerb, freier Wettbewerb immer dann möglich, wenn die Chance für Wettbewerb existiert, wenn nicht externe Umstände dafür sorgen, dass ein Wettbewerb nicht geht. Und ein gutes Beispiel dafür, wo das mit dem Wettbewerb schwierig ist, sind Infrastrukturversorgung, Straßen, Schulen, Krankenhäuser, Stromleitungen, Wasserleitungen, Internetanschlüsse. Also das Beispiel Deregulierung der letzten Meile ist ein Beispiel, wo der Staat regulierend eingreifen muss, um Wettbewerb zu erzeugen. Das heißt, Wettbewerb ist nicht immer etwas, was von selber passiert. Grundsätzlich halte ich Wettbewerb für eine gute Sache, weil das dazu führt, dass verschiedene Ideen getestet werden können und was sich halt durchsetzt, setze ich durch. Und was nicht, das halt nicht, wenn die Umstände dafür gegeben sind. Also Regulierung muss in gewissen Bereichen einfach sein, weil sonst kein Wettbewerb zustande kommt.
Gut, und die anderen Fragen?
Was das alles mit Netzneutralität zu tun hat, ja?
Naja, reichen die derzeitigen Regeln, die Wettbewerb herstellen bzw. erhalten sollen, aus, einen netzneutralitätssicheren Grad von Wettbewerb zu erhalten?
Ich denke, man kann es ruhig expliziter machen. Das hatte ich, glaube ich, vorhin schon erwähnt, dass ich denke, dass man aus existierenden Gesetzen ableiten kann, dass Netzneutralität eigentlich gewährleistet sein müsste. Es ist natürlich einfacher, wenn man das hinschreibt. Also wenn man tatsächlich eine spezifische Regulierung schafft, die auch das Wort Netzneutralität verwendet, es technisch sauber definiert und es mit Instrumentarien bewährt, die es ermöglichen, das durchzusetzen.
Gut, nächste Frage.
Welche kommt Fraktion? Von der CDU-CSU-Fraktion.
Und da haben wir nicht mehr so viele.
Sag mal, wie viele
sind? Davon haben wir aber schon die Hälfte gehabt.
Wie viele sind noch übrig?
Na, keine Ahnung. 1 oder 5, glaube ich.
1 oder 5, ja, dann ziehen wir eine von den beiden. Die 1.
Ja, ich glaube, das ist wieder eine BWLer-Frage. Wie stark sind die TK-Netze derzeit ausgelastet und wird es künftig noch Kapazitätsengpässe im Internet geben? Sind hier gegebenenfalls Differenzierungen zwischen mobilen und leitungsbasiertem Netz notwendig?
Also ich würde sagen, in den Leitungen ist noch viel Luft. So. Das Problem ist momentan die Interconnect- und Switching-Infrastruktur und auch da tut sich was. Ja. Also partiell kann es schon passieren, dass Netze voll sind. Ja? Das,
18 Uhr, Telekom.
Ja, genau. Abends. So, das ist wieder eine wirtschaftliche Geschichte. Es geht darum, was die sich leisten können, einzukaufen. Im Vergleich zu dem, was die Leute bereit sind, für ihren Internetanschluss zu bezahlen, minus den übertriebenen Gehältern, die sie sich da im Vorstand zahlen. Ich denke, es gibt beides. Es gibt technische Grenzen, es gibt wirtschaftliche Grenzen. Auf den Leitungen ist noch viel Luft. Das Problem ist eher die Switching und die Exchange-Punkte momentan. Und momentan kostet das halt Geld. Ja, Leute haben für viel Geld Leitungen vergraben. So eine Glasfaserleitung zu bauen ist richtig teuer und die wollen halt das Geld wieder haben. Das heißt, theoretisch wäre da natürlich Platz für mehr Daten, aber natürlich tarifieren sie es so, dass sie ihre Ausgaben wieder reinbekommen zu dem derzeitigen Bedarf. Das ist immer so ein schwieriges Gefüge.
Könnte man nicht einfach als Staat hingehen und mal selbst so ein paar Glasfaserkabel zwischen AM6 und D6 und so weiter legen?
Naja, dafür gab es ja früher die Post, die wurde ja privatisiert. Ob der Staat das tun sollte, weiß ich nicht. Also vielleicht ist es auch da gut, dass Wettbewerb existiert, dass es nicht nur einen Anbieter gibt, sondern dass es wenigstens zwei oder drei Anbieter gibt, von denen ich eine Glasfaserleitung von A nach B mieten kann und dann geht es halt mal links rum und mal rechts rum. Das führt schon zu mehr Flexibilität und dazu, dass Dinge besser funktionieren. Aber der Mann neben mir sagt gerade, das DFN besitzt Glasfasern. Mieten die nicht auch bei der Telekom? Die haben doch keine Glasfasern verbuddelt.
Der Staat könnte dem DFN e.V. glaube ich,
also das
Geld geben, damit die einfach Glasfaser verbuddeln. Dann hätte man es halt quasi raus aus irgendwie BMI kontrolliert unser Glasfaserkabel, ja, also sondern
mal,
man hätte eine staatliche Förderung.
Mal eben so Glasfaser verbullen ist halt auch irgendwie, also erstens teuer und zweitens aufwendig und wie gesagt, wir hatten das Experiment schon, also möglicherweise kann der Staat da in den Wettbewerb eintreten. Weiß nicht, ob das gut ist. Die Telekom gehört eh noch zur Hälfte dem Staat, also im Prinzip ist das ja schon so, nur dass die Jungs vielleicht ein bisschen zu viel freie Hand lassen in manchen Sachen. Ob das staatliche Leitungen weiterhelfen, weiß ich nicht.
Na, ist halt die Frage, wie viel, also generell, es gibt ja diese ganzen Konjunkturpakete, wie viel Geld kommt dadurch auch in den Breitbandausbau? Kommt dadurch überhaupt Geld in den Breitbandausbau? Wenn ja, ist das zum Beispiel wie in den USA daran gekoppelt, dass man halt Netzneutralität gewährleisten muss?
Also ich glaube, momentan ist es nicht daran gekoppelt, sollte aber natürlich gekoppelt sein. Kriegen die für den Breitbandausbau Geld? Und ich glaube, es war andersrum. Sie haben die Lizenzen für die Frequenzen versteigert. Also sie haben erst, Breitband aufs Land ist ja dadurch passiert, dass das analoge Fernsehen abgeschafft wurde. Das heißt, durch technische Regulierung wurden die Frequenzen freigeräumt und hat der Staat die Frequenzen versteigert. Also im Endeffekt ist es so, dass der Staat Geld dafür bekommt, dass die Internetanbieter
da draußen. Das hat aber auch nicht so viel gebracht. Also das waren jetzt die LTE.
Genau, die LTE-Versteigerung. Ja, naja, es weißt du, ein Euro hier, ein Euro da, wenn man das oft genug macht, kommt ganz schön was zusammen.
Ja, aber das wäre mal, also an die Hörer, wenn jemand da eine Antwort hat, würde mich mal interessieren, ob aus den Konjunkturpaketen generell Gelder auch für den Breitbandausbau irgendwie geflossen sind. Das ist ja, sind ja zig Milliarden in lauter Paketen. Gut, haben wir noch eine Frage?
Sicherlich. Vielleicht findest du mal ein paar spannende.
Genau, das ist doch mal eine spannende Frage.
Das ist doch mal eine spannende. Die habe ich ja selbst alle schon gestellt.
Ach so.
Hey, wir haben hier noch mal was Episches von der SPD zu Priorisierung, Priority Pricing und Quality of Service.
Also wollen wir jetzt die Dummheit der SPD bekämpfen oder die CDU?
Das ist einfach nur was.
Also guck doch noch mal, was die CDU an guten Fragen hat.
Ja, wir haben schon alles erzählt. Eigentlich durch. Ja, aber die CDU, also das ist hier richtig episch. Frage 13.
Lies
doch mal vor.
Ja, okay, ich kann einfach mal vorlesen, da weißt du nach dem zweiten Absatz nicht mehr, worum es geht. Also Priorisierung, Priority Pricing und Quality of Service. Netzbetreiber sehen eine Möglichkeit, Over-Provisioning
zu vermeiden und die unterschiedlichen Bedürfnisse auf Diensteebene zu berücksichtigen, darin Datenpakete bei Überlast zu priorisieren. Die Priorisierung kann auf unterschiedlichen Arten erfolgen. Eine wesentliche Unterscheidung könnte die Zahlungsbereitschaft der Kunden sein. Diese wertbezogene Steuerung der Datenmengen, das sogenannte Priority Pricing, wird von Netzbetreibern als erstrebenswert angesehen. Die Befürworter von Quality of Service Modellen, also Modellen mit preislich differenzierten Qualitätsklassen, sehen neben technischen Vorteilen insbesondere den Vorteil von Preisdifferenzierung zugunsten der Nutzergruppen, weil sie nur für das zahlen müssen, was sie auch in Anspruch nehmen wollen. Zudem könnten Unternehmen wie Google und YouTube als Verursacher großer Datenumsätze bzw. als Nutzer hoher Kapazitäten angemessen in Anspruch genommen werden. Weiter wird argumentiert, gäbe es keine Differenzierung, würden große Unternehmen unter Umständen Verträge zum Aufbau eigener Netze abschließen, um eine sichere Datennutzung zu gewährleisten. Eine Investition in die Restinfrastruktur sei dann weniger attraktiv und führe zu sinkenden Nutzerzahlen. Denkbar ist auch eine Einteilung bestimmter Dienste durch die Regulierungsbehörden in Prioritätsklassen, um eine adäquate Datenübermittlung bei Überlast zu gewährleisten. Wie stehen Sie zu den vorgetragenen Argumenten, Modellen und Überlegungen? Welche weiteren Konzepte sind denkbar? Inwieweit ist hier bei der Gesetzgeber gefragt?
Ja, das Schöne ist, dass ich sagen kann, da tappt man alles schon. Klar, Quality of Service ist toll, klar, verschiedene Prioritätsklassen sind toll, aber bitte irgendwie, ich will entscheiden, was welche Prioritätsklasse ist und das soll nicht der Provider für mich entscheiden. Und das kann man, sollte man gesetzlich regulieren.
Genau, und ganz klar transparent machen, ne?
Ja.
Ich hätte dann noch kurz gehört in der Ausführung, dass preisliche Quality of Service, also dass preisliche und Quality of Service so nah beieinander gefallen ist, was natürlich objektiv falsch ist. Das kann mein Router für mich machen und entscheiden, welche von der mir zugeteilten Bandbreite für was hauptsächlich genutzt wird, oder?
Na, was Sie damit meinen, ist, dass Sie mir sozusagen das, was in der Leitung gerade noch an überflüssiger Kapazität ist, zum Festpreis geben. Und wenn ich halt will, dass Daten bestimmter Menge durchfließen, ich da mehr dafür bezahle. Also das ist sozusagen Ihr Argument. Was ich auch nicht von der Hand weisen kann, wo ich auch kein Problem damit habe.
Ja, aber wäre es nicht mein Anfang, wenn Sie das, was Sie garantieren oder zusagen, irgendwie die 16 MB Down, die man haben soll, auch wirklich einhalten? Also ich meine, das sind ja nochmal andere Fragen. Also und da ist halt auch wirklich die Frage, wie die Geschäftsmodelle der Provider auch gerade hinsichtlich von Ausbau ihrer Kapazitäten Geld anlegen, um neue Hardware, neue Leitungen zu kaufen, wirklich sozusagen so sind, dass man sagen kann, hier kauft man quasi nachhaltig Internet und nicht nur zu einem Preis und einem Geschäftsmodell, was es in 3 Jahren nicht mehr geben kann oder so.
Da ist jetzt natürlich die schwierige Frage, wie du das definierst. Also wie du sozusagen, also du müsstest sozusagen ein Qualitätsmerkmal dafür definieren, was deine 16 Mbit Leitung heißt. Also heißt das irgendwie, ich habe zu jedem beliebigen anderen Ort im Internet 16 Mbit. Das kann nicht gehen, weil irgendwo zwischendrin ist vielleicht ein anderer Bottleneck außerhalb der Verantwortung des Providers. Heißt das, ich
zu muss... Welcher Latenz ist natürlich dann auch
die Gegenfrage. Das, ja. Das spielt auch eine Rolle. Aber naja, solange die Latenz endlich ist, aber die muss man natürlich auch messen. Und dann, also Also wer schon mal so ein Service-Level-Agreement für Dienstleistungen großer Provider gesehen hat, also Rechenzentrumsbetreiber, was es da alles gibt, der weiß, wie aufwendig solche Vereinbarungen sein können, wie komplex solche Metriken sein können. Und ich halte es für verhältnismäßig schwierig, da einen gesetzlichen Rahmen zu definieren. Und zu sagen irgendwie, ja, wir müssen, also wenn du 16 Mbit sagst, müssen das aber zumindest 95% der Zeit zu folgenden Internetknoten, das ist einfach irgendwie viel zu spezifisch und viel zu den sich ändernden Bedingungen unterworfen, als dass man das in Gesetz schreiben kann. Also dass du willst, dass du, wenn du 16 Mbit kaufst, also ist das mit der Überbuchung, ja, so, aber du hast das, es nutzen einfach nicht alle Leute das Internet gleichzeitig, sondern wenn du 1000 User hast, dann machen die halt zusammen, wenn die alle einen 16 Mbit Anschluss haben, vielleicht ein Gigabit Traffic und nicht ein Terabit. Und das natürlich musst du das einpreisen, weil du kannst halt irgendwie, du hast ein Netz, das hat die Geschwindigkeit X, du hast eine Anzahl User Y und das kriegen die halt.
Ja, ist auf jeden Fall nicht einfach zu bestimmen, aber
so.
Ja, wir haben eigentlich fast alle Fragen durch und ich bin auch gleich heiser und wir müssen nach dem Podcast noch das eine oder andere nachdiskutieren.
Du musst jetzt mal auf so einen Knopf drücken.
Ach so.
Du hast noch gar nicht auf den Knopf
gedrückt. Ja, wir haben, also, ne, wir sollten weiter uns um Netzneutralität kümmern, weil...
Das sind aber Dinge, über die darf man nicht diskutieren, die muss man einfach machen.
Genau, habe ich ganz vergessen, hier meine ganzen Knöpfe zu drücken, die mir unsere Politiker in den Podcast holen. Ja, demnächst werden wir dann auch wahrscheinlich ganz viele Aussagen von Politikern zum Thema Netzneutralität machen.
Nochmal die Frage, wo wir uns jetzt alle geblendet haben von den Fragen der Politiker. Gibt es denn noch so wirklich spannende, interessante Fragen? Wie ist das mit Missbrauch, Kontrolle, Überwachungspotenziale? Also gibt's da...
War doch auch schon...
Ja gut, also das DPI, also die Packet Inspection, da Möglichkeiten bietet schon.
Ja.
Gibt es da irgendwie extra Aspekte, die ihr meint, die jetzt vielleicht nicht...
Nichts, was wir schon erwähnt hatten.
Okay.
Nö, schon gut, wir haben nicht alles erwähnt. Also in allem war ich jetzt nicht einer Meinung mit dir, aber das können wir nochmal weiter ausdiskutieren. Ja, dann...
Gibt es da politisch eine Roadmap zum Thema? Es gibt jetzt die Anhörung?
Das läuft ja auf zwei verschiedenen Ebenen. Es gibt ja erstmal von der Enquete-Kommission Internet und Digitale Gesellschaft im Deutschen Bundestag eine Arbeitsgruppe Netzneutralität, die soll bis Ende des Jahres getagt haben. Die hat sich bisher dreimal getroffen. Jetzt gibt es bisher erstmal nur einen Ablaufplan, worüber wir weiter diskutieren wollen in den verbleibenden drei Treffen. So läuft das halt ab. Und erstmal eine Anhörung. Also besser als nichts, dass es eine Anhörung gibt. Nein, da bin ich nicht dabei. Parallel gibt es aber die Diskussion über das Telekommunikationsgesetz. Die Novellierung auf Basis des Telekom-Paketes, was die EU im vergangenen Jahr beschlossen hat. Das muss halt jetzt umgesetzt werden. Und in dieser Frage geht es, oder in diesem Gesetzespaket geht es natürlich auch um Netzneutralität. Und deswegen steht diese ganze Diskussion quasi im Bundestag doppelt an. Mhm.
Aber darf die Enquete-Kommission sich überhaupt mit aktuellen politischen Tagesgeschehen beschäftigen? Oder tut man einfach so, als wäre das nicht der Fall?
Ja, ja, das ist der Running Gag. Netzneutralität ist eigentlich ein aktuelles Geschehen. Da geht's einfach. Vielleicht, weil es das Oberthema ist und einfach die Mehrheit hatte, irgendwie die meisten Leute wollten über Netzneutralität diskutieren. Es gibt wiederum die Urheberrechtsarbeitsgruppe. Da wollte man ja über das Leistungsschutzrecht auch noch in den Themenkatalog aufnehmen. Da wurde argumentiert, das geht überhaupt nicht, weil das Leistungsschutzrecht im Urheberrecht diskutiert wird. Es war aber kein Problem, die Kabelweitersendung hereinzunehmen, die auch im Rahmen des dritten Korbes diskutiert wird. Also das wird von der Koalition wird das halt sehr gern ausgespielt als so Trumpfkarte oder Joker, so von wegen so, geht überhaupt nicht. Und beim Leistungsschutzrecht hat man das halt durchbringen können. Und bei anderen Fragestellungen wie Netzneutralität sah man wohl keine Chance, das irgendwie durch die Jokerkarte irgendwie vom Tisch zu kehren.
Weil so oft können sie den Joker auch nicht ziehen, ja?
Ja, also wahrscheinlich war halt klar, eine Enquete-Kommission, die sich zur Netzpolitik irgendwie zwei Jahre lang trifft, die kommt um das Thema Netzneutralität nicht drum herum. Aber Leistungsschutzrecht, das kriegt man schon irgendwie noch irgendwie unter den Tisch gekehrt.
Ja.
Ja, also das ist so der Zeitplan. Wird uns auf jeden Fall noch eine Zeit lang beschäftigen. Ja, dann danke ich dir für deine Zeit, für die Einblicke aus eher technischer Sicht. Ich glaube, wir werden dann nochmal einen Podcast mit einem Schwerpunkt auf Verbraucherrechte machen. ja, und wenn du nichts mehr zu sagen hast, dann sage ich tschüss. Danke fürs Zuhören. Heute mal ein bisschen verpeilter mit eigener Lotterie, aber hoffentlich trotzdem halbwegs stringent. Danke fürs Zuhören, viel Spaß und tschüss.
Genau, tschüss.